Okay, jetzt haben wir viel über China gesprochen, aber Sie hatten eben auch schon mal die Trump-Regierung
Ja.
thematisiert und da würde ich jetzt auch noch mal drauf eingehen. Wie muss man sich gegenüber dem, in Anführungsstrichen, Protektionismus der USA unter der Trump-Regierung und gerade dessen Personen, die ihn vielleicht beerben, gegenüber verhalten, um eben diese Wirtschaftsbeziehung aufrechtzuerhalten, aber nicht zum Fußabtreter zu werden?
Also wir haben nüchterne Analyse, Amerika importiert viel mehr, als es exportiert. Also die haben ein Außenhandelsdefizit. Das bedeutet, nach Milchmädchensicht, ich will jetzt nicht Milchmädchen zu nahe treten, aber wenn man das jetzt nicht als Ökonom betrachtet, so nach dem Motto, andere Leute verdienen mit uns Geld. Ja, die Chinesen, die Europäer werden reich, weil wir deren Waren kaufen. Eigentlich wäre es doch besser, wenn wir sie selbst produzieren würden, dann hätten unsere Arbeiter das. Das ist die Milchmädchensicht. Der eigentliche Grund für das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten von Amerika ist aber ein komplett anderer. Nach meiner Überzeugung, Diplom-Volkswirt Jürgen Hart. Amerika ist eben so viel reicher als der Rest der Welt. Die Amerikaner können es sich leisten, dass in anderen Ländern gearbeitet wird für ihren Wohlstand, für ihren Lebensstandard. Die Amerikaner haben es gar nicht nötig, alles das, was sie brauchen, um gut zu leben, tolle Autos aus Europa, tolle Computer, tolle Handys, die in China oder Indien gebaut werden. Und wenn die Rechnung von Trump aufgeht, dass die Zölle dazu führen, dass mehr im Inland produziert wird, bedeutet das ja erstens, dass die Preise nicht sinken, eher vielleicht steigen, weil ja Produktion normalerweise, wenn man sie durch protektionistische Maßnahmen zwangsweise irgendwohin umleitet, dann teurer ist. Sie ist ja in China, weil sie da billiger ist und nicht, weil Apple sagt, Apple baut übrigens mittlerweile in Indien überwiegend, in Indien ist es billiger als in den USA. Also wenn man sozusagen Instrumente wählt seitens des Staates, die Unternehmen dazu zu bewegen, in Amerika zu produzieren, wird die Produktion teurer, das Produkt teurer und die Amerikaner müssen auch mehr arbeiten. Also ja, ist ja klar, wenn man mehr Arbeit ins Land holt, wenn man sagt, wir machen mehr selbst, muss man auch dann mehr arbeiten. Ob das jetzt wirklich das ist, was alle Amerikaner wollen, oder ob sie nicht eigentlich in der Situation, wir sind reicher als die anderen, deswegen importieren wir auch mehr, als wir exportieren, eigentlich gut eingerichtet sind. Das den Amis klar zu machen, finde ich total wichtig. Das gelingt aber nicht bei Donald Trump. Deswegen haben wir uns darauf eingelassen, dass wir mit ihm verabreden, Waren aus den USA können ohne Zoll in die Europäische Union importiert werden. Generell gesprochen gibt es Ausnahmen, aber alle. Und wenn europäische Unternehmen nach Amerika exportieren, Klammer auf, Ausnahmen ausgenommen, zahlen sie 15% Zoll. Da ist der amerikanische Präsident mit zufrieden, weil es seiner Politiklinie entspricht. Er will dieses Außenhandelsdefizit ausgleichen. Wir raten ihm dazu, es gar nicht zu versuchen. Ich rate ihm dazu, es gar nicht zu versuchen, weil es blöd ist, das zu machen. Aber er ist davon überzeugt, dass es sein muss. Und für uns in der Europäischen Union ist es wichtig, dass wir die Verlässlichkeit haben. Für einen Unternehmer in der Europäischen Union ist es besser zu wissen, ich muss 15% Zoll bezahlen in Amerika und das wird die nächsten 5 Jahre so bleiben, als dass ich immer damit rechnen muss, vielleicht gibt es morgen einen Zoll von 50% und dann mal wieder einen von null. Also Planbarkeit ist ja im wirtschaftlichen Handeln ist ja Planbarkeit eine total wichtige Komponente. Und wir sagen, es ist zwar jetzt nicht ideal, aber immerhin besser als andere Regionen der Erde, 15%. Damit können wir klarkommen. 15% kann man vielleicht auch am Markt durchsetzen. In Amerika wird vielleicht der Rückgang der Nachfrage nach BMW 7er Modellen nicht so entscheidend davon abhängen, ob der BMW 7 150.000 oder $155.000 Dollar kostet. Ja, also abgesehen davon, dass auch viele BMWs in Amerika produziert werden. Ja, es werden mehr BMWs aus Amerika exportiert als nach Amerika importiert. Weiß der US-Präsident auch nicht. Der größte Exporteur von Autos aus Amerika in die Welt ist nicht General Motors, nicht Ford, es ist BMW. Ja.
Gut, Dankeschön.
Auch nochmal ein Hallo von mir. Ich würde jetzt einmal auf das Thema der politischen Zukunft von Deutschland zu sprechen kommen. Und damit würde ich anfangen, dass Herr Steinmeier in einer Rede 2019 gesagt hat, dass mehr oder weniger die Debattenkultur und die Streitkultur in Deutschland verloren geht. Und wir jetzt eigentlich zu einer Art Streitkultur nochmal zurückkehren müssen, um politisch wirksamer zu sein. Wie stellen Sie sich dazu?
Also als Politiker, der im politischen Streit gerade von einer Besprechung mit Verdi-Vertretern und Krankenschwestern aus dem Klinikum Solingen und dem Sana-Klinikum in Remscheid kommt, kann ich jetzt nicht feststellen, dass die Streitkultur irgendwie abgenommen hätte. Also Menschen treten für ihre Interessen ein. Was Steinmeier meint und wo ich ihm auch voll zustimme, also was ich glaube, was er meint und wo ich ihm auch voll zustimme, dass wir vielleicht weniger nur darüber reden, was sind unsere eigenen Interessen, also was geht meinen eigenen Kirchturm an, und mehr uns mit der Frage beschäftigen, was sind die Interessen nachfolgender Generationen in Deutschland oder Europa. Ist unser Rentensystem tatsächlich so, dass wir sagen können, junge Leute, denen muten wir das so zu, wie es jetzt ist? Sind wir fair und gerecht? Und ich glaube, dass wir da Nachholbedarf haben. Das mag auch ein bisschen damit zu tun haben, dass die Zahl der Menschen in der älteren Generation, die unmittelbar mit der jüngeren Generation zu tun hat, weil es eben einfach weniger Kinder und Enkel gibt und weil man weiter auseinander wohnt und nicht mehr so alltäglich die eigenen Probleme oder die eigene Wahrnehmung mit der Wahrnehmung der jüngeren Generation oder anderen Familienmitgliedern in anderen Lebensverhältnissen spiegelt, dass man dann vielleicht ein bisschen die wahren Probleme aus dem Blick verliert und die eigenen Probleme etwas, also die rücken dann vielleicht zu weit in den Vordergrund. Da müssen wir halt Wege finden, das zu überbrücken. Und ich habe schon die Befürchtung, dass auch was den politischen Diskurs angeht, ganz viel durch die Eindimensionalität des Diskurses im Netz verloren geht. Also ich mache eine Äußerung, die angreifbar ist. Dann kriege ich aus den eigenen Reihen gesagt, oh, da hast du aber Scheiße erzählt, guck doch mal, weil im Netz das explodiert und 1000 Leute gegen mich da oder 5000 oder 10.000 gegen mich protestieren. Und dann gucke ich mir das näher an und stelle fest, 80% davon sind x1345@google.mail, also irgendwelche Trollfabriken aus St. Petersburg, ja, da gibt es keine Menschen dahinter, sondern das sind generierte Antiposts. Und dann gibt es natürlich eine Empörungswelle, wo dann einer sagt, unglaublich, was der Hart sagt, der liest bei anderen, dass die es auch unglaublich finden, der klickt auf den Knopf und sorgt dafür, dass der gleiche Kommentar an mich weitergegeben wird. Und wenn ich dann mit den Leuten spreche, die kritisieren, dass ich das gesagt habe, weil sie alarmiert sind, dass da so viel Protest gegenkommt, dann sagen die, ja, eigentlich hast du ja schon recht, aber so kann man das nicht sagen. Ich habe gesagt, wir können den Autofahrern für eine begrenzte Zeit schon zumuten, 25 Euro mehr an der Zapfsäule pro Tankfüllung zu bezahlen, bevor wir jetzt mit Steuermitteln die Spritpreise subventionieren. Das haben wir im Übrigen so gemacht. Eine Mehrheit in Deutschland ist auch dieser Meinung. Wir haben ja auch dann nach einigen Wochen das gemacht, was wir jetzt machen, was Ende Juni wieder beendet wird, was dann auch nicht mehr notwendig ist. Aber die Empörung war völlig unverhältnismäßig. Ja? Also ich habe dann gesagt, ich mache mir eher Gedanken über die Heizkostennachzahlung des kleinen Rentners in Wuppertal-Barmen am Ende des Jahres, der natürlich von den gestiegenen Energiepreisen auch betroffen ist, als um die 25 Euro, die der Cayenne-Fahrer mehr an der Tankzahl, also ist jetzt polemisch, ja, Polemik in die andere Richtung, als der Cayenne-Fahrer, der an der Tanksäule jetzt mal 25 Euro mehr bezahlen muss. Ach so, ja. Also wenn du das ja so meinst, sage ich ja, genau so habe ich es gemeint. Ja. Und wie kann man es missverstehen? Ich habe ja nur gesagt, wir können Autofahrern 25 Euro pro Tankfüllung mehr zumuten. Wir haben es ja auch so gemacht in der Politik. Es war ja auch das Ergebnis des Entscheidungsprozesses der Regierung, eben nicht die Subventionierung der Spritpreise von Anfang an vorzusehen. Ja. Und das ist so schon ein Verlust an Debattenkultur, dass eigene Leute nicht mehr den Mut haben, für eine Idee einzustehen, die ein anderer, ein Politiker ihrer Partei vorträgt, weil sie fürchten, dass sie dann auch erleben, dass Tausende von Trollen oder vielleicht sogar realen Bürgern sich aus ihrer Bubble heraus gegen die Äußerung wenden. Und deswegen sage ich meinem Büro, ich interessiere mich überhaupt nicht für Kommentare zu meinem Social Media. Da würde ich psychisch krank werden, wenn ich mich damit auseinandersetzen müsste. Ich nehme das nicht ernst. Ich mache das, was ich für richtig halte. Und wem das nicht gefällt, gut. Und die Alternative wäre, komplett aus den sozialen Medien auszusteigen. Mache ich aber auch nicht. Aber TikTok zum Beispiel mache ich nicht, bin ich nicht.
Also Sie sagen ja dann, dass jetzt der politische Diskurs eher von dem Inhaltlichen auf die emotionale Ebene gegangen ist, durch die sozialen Medien, und dass das jetzt etwas...
Es ist ein Effekt, aber es ist auch der Effekt. Ich will ja, aus Ihrer persönlichen Lebenswirklichkeit, ganz viele in der jungen Generation, die bei mir wohnende junge Generation eingeschlossen, spricht lieber eine Nachricht in WhatsApp und wartet dann, was das Gegenüber sagt, anstatt dass man einfach miteinander telefoniert und die Botschaft des anderen unmittelbar bekommt. Und man hat auch eigentlich ein bisschen Hemmung davor, weil man müsste ja dann spontan auf die Äußerung des Gegenüber reagieren, was man vermeidet, wenn man eine Sprachnachricht sendet und eine Sprachnachricht verfassen kann als Antwort oder also eine Sprachnachricht nicht empfängt, wo man sich dann überlegen kann, ob man jetzt direkt antwortet oder in 2 Minuten oder vielleicht gar nicht. Sorry, vergesst es, macht es nicht, telefoniert, nehmt den Hörer in die Hand. Ja? Wie schwierig ist es, junge Leute davon zu überzeugen, dass man mal direkt anruft und im Dialog ein Problem löst, anstatt dass man 5-mal eine WhatsApp oder E-Mail hin und her schickt. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen polemisch, aber denken Sie über Ihr eigenes Kommunikationsverhalten nach und prüfen Sie, ob möglicherweise was dran ist an dem, was ich sage.
Ja, wenn Sie jetzt halt diesen Social-Media-Aspekt verändern wollen würden, welche 3 Stellschrauben würden Sie jetzt angehen, um in Social Media bessere Politik führen zu können? Oder?
Das Schlimmste ist, dass Sie in Internet und Social Media ohne wirksame Alterskontrolle Zugang zu Botschaften haben, die schlicht eine Schädigung der Psyche darstellen. Also Sie können als 12-Jähriger jeden Tag 100 zerstückelte Leichen sich angucken, Bilder, die Sie so früher niemals erreicht hätten und die Sie deswegen auch nicht nachts beschäftigen, wenn Sie unruhig im Bett liegen. Deswegen finde ich, müssen wir generell in Internet und sozialen Netzwerken ein Niveau von Kinder- und Jugendschutz verwirklichen, wie das früher bei Print und TV auch möglich war und bei Kino. Und dafür werden wir die Voraussetzung schaffen, dass sie eine Altersfreigabe, dass sie ein zuverlässiges System der Altersüberprüfung, der Altersfreigabe beim Zugang zu bestimmten Medien haben. Und ich finde, und das wird 27 ausgerollt, da arbeitet Wildberger, der Minister für Digitalisierung, dran. Es geht nicht darum, dass man 18-Jährigen vorschreibt, was sie gucken dürfen. Es geht darum, dass Kinder daran gehindert werden, Zugang zu solchen Informationen zu haben und dass man den Eltern die Möglichkeit gibt, vielleicht auch zu sagen, ich entscheide für mein Kind unter 12, dass es gar keinen Zugang auf Instagram hat. Ja, also das könnte man dann ja, die Eltern können ja sozusagen dann auch solche Sperren für ihre eigenen Kinder entsprechend einrichten. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man für den Fall schwerer Straftaten, entweder Vorbereitung oder Verbreitung oder Anstiftung oder sowas, durch Nachverfolgung der IP-Adresse den Täter habhaft machen kann. Was heute nicht möglich ist. Wir haben jetzt erst eingeführt die Speicherpflicht für IP-Adressen für eine begrenzte Zeit, sodass ein Staatsanwalt nachgreifen kann. Das werden wir zukünftig haben, sodass derjenige, der eine Straftat durch Handlung im Netz begeht, auch damit rechnen muss, dass man ihn identifiziert als Person. Zumindest, also ob man ihn dann habhaft wird, ist noch eine andere Frage. Aber wenn es einer ist aus dem Rechtsraum der Europäischen Union oder so, muss er sich zumindest schon gut verstecken, damit er damit durchkommt. Und das Dritte ist, dass Straftaten im Netz wie Beleidigung und sowas, dass das konsequent verfolgt wird. Da ist ein falscher Weg eingeschlagen worden. Wir haben ganz viele Kommunalpolitiker, die extrem wüst beschimpft und beschämt. Das ist manchmal in der Kommunalpolitik schlimmer als in der... Wir haben Rücktritte von Bürgermeistern und so, weil sie sagen, das will ich meiner Familie nicht mehr zumuten. Da haben wir eine Straftat, also das als Offizialdelikt ausgewiesen, dass die Staatsanwaltschaft ermitteln muss, wenn so etwas gegen Politiker erfolgt. Das hat dann dazu geführt, dass wegen dieser Lügenfritze war das, glaube ich, Behauptung, der Staatsanwalt ermittelt hat und Friedrich Merz konnte das Verfahren auch nicht anhalten. Friedrich Merz sagt aber, ich hätte das nicht zur Anzeige gebracht, weil das ist so ein Durchgeknallter, der so Sachen hat. Und dass wir das wieder zurückändern, aber dass umgekehrt natürlich die Staatsanwaltschaft ein viel stärkeres Auge drauf haben muss, was an Anstiftung zu Verbrechen und an Hinweisen auf bestehendes Verbrechen stattfindet im Netz. Das geht noch viel weiter, geht auch Richtung Bitcoin und so. Ja, also die Bitcoins gibt es nur, damit man Geld waschen kann und illegale Mittel verschleiern kann. Und alle, die ihnen erzählen, es ist doch schön, dass es jetzt endlich eine neue Form von Geld gibt, die frei ist und unabhängig vom Staat, ist alles Lug und Trug. Bitcoins und ähnliche Digitalwährungen sind, so wie sie heute sind, nur dazu da, illegale Geschäfte zu machen, Verbrechen zu begehen, Verbrechen zu verschleiern und riesige illegale Vermögen anzuhäufen. Ich würde so etwas verbieten. Geht aber nicht. Die Antwort der Europäischen Union ist ja, der Europäischen Zentralbank, ob man ein System digitaler Währung entwickelt, das aber eben dann nicht für Geldwäsche und Verbrechen gebraucht werden kann.
Danke. Genau, da würde ich noch eine schnelle Frage hinterherwerfen. Und zwar ist es, ist es für den politischen Diskurs wichtiger, über Sympathie gewählt zu werden oder dass die Wähler inhaltlich abgeholt werden? Also sprich quasi, reicht es von sich selber und von seiner Politik als Partei so überzeugt zu sein, dass man einfach alles dafür tut, um die Stimmen zu bekommen und quasi somit möglichst viele Wähler bekommt, um möglichst viel Mitspracherecht zu haben, weil man eben von sich selber so überzeugt ist, dass man gute Politik macht, dass man es dann auch macht? Oder ist es wichtig, nur Leute zu überzeugen, die quasi inhaltlich mit dem, was sie vorhaben, einverstanden sind?
Nur wer sich selbst imponiert, imponiert auch anderen. Ein berühmtes Wort von Heiner Geißel, dem früheren CDU-Generalsekretär. Wenn Sie nicht selbst auch an das glauben, was Sie sagen, werden Sie das niemals Menschen, also ich glaube zumindest weit überwiegend gilt das für Deutschland und Europa. Bei Amerika bin ich nicht sicher. Aber die Menschen merken schon, wenn sie ihnen einen vormachen. Das Zweite, gerade in meinem Politikfeld, Außen- und Sicherheitspolitik. Ich kann nicht erwarten, dass jeder meiner Wähler rational nachvollziehen kann, warum ich der Meinung bin, dass es jetzt falsch wäre, mit Putin zu telefonieren. Also erstens kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es falsch ist. Ich bin davon überzeugt. Und zweitens kann ich nicht erwarten, dass jeder die Gedankengänge, die mich zu dieser Einschätzung führen, nachvollzieht. Deswegen hat das auch viel mit Vertrauen zu tun. Und dann gibt es noch ein drittes. Als Politiker machen Sie auch manchmal die Erfahrung. Sie sagen einem Bürger, ich sehe das anders als du. Aus den Gründen bin ich der Meinung. Und dann sagt der Bürger zu Ihnen, das finde ich aber gut, dass Sie so offen und ehrlich zu mir sind und mir das so offen und ehrlich erklären. Das finde ich toll. Sie sind ein toller Politiker. Und wenn ich dann sage, ja, wählen Sie mich, sagt er, nein, natürlich wähle ich Sie nicht, weil Sie sind ja nicht meiner Meinung. Das verführt einen Politiker schon dazu, eher ein bisschen nebulös. Man wird nicht unbedingt in der Politik dafür belohnt, wenn man immer klar seine Meinung positioniert. Man sollte versuchen, das immer zu tun. Ich beschreibe ja jetzt nicht, also es ist keine wünschenswerte Politikerverhaltensweise, aber es gibt einen Mechanismus in der Gesellschaft, der Politiker manchmal verleitet, doch lieber etwas schwammiger, etwas blumiger zu sagen, sodass mein Gegenüber vielleicht der Meinung sein könnte, irgendwie bin ich doch ein bisschen auf seiner Seite. Weil ich auch verstehen kann, dass Wähler sagen, ich finde den Hart einen guten Politiker, aber ich wähle den nicht, weil ich bin dafür, mit Putin zu reden und der ist dagegen. Eigentlich muss man den Wählern sagen, was der Politiker, den ihr jetzt wählt, in den nächsten Jahren, wo er im Amt ist, zu entscheiden habt, wisst ihr ja gar nicht. Es kommt vielmehr darauf an, dass er ihm vertraut, dass er die Entscheidung sorgfältig, gewissenhaft, auf der Grundlage der Berücksichtigung auch der Interessen einer bestimmten Gruppe oder der ärmeren Leute. Und da kommt es gar nicht so sehr drauf an, ist der Politiker in der Frage A dieser Meinung, in der Frage B jener Meinung, sondern kann ich ihm vertrauen, dass er die nächsten 4 Jahre sorgfältig, verantwortungsbewusst mit seiner ihm zugebilligten Macht, die ich ihm durch Stimme übertrage, umgeht. Das zu erklären, wage ich jetzt hier in einem Leistungskurs, ist aber am Wahlkampfstand auch schwierig zu vermitteln, ja? Vertrauen hat aber auch damit zu tun, dass man das sagt, was man tut. Also es sind keine einseitigen Richtungen. Aber dass Klarheit und Wahrheit in der Politik immer belohnt wird durch Stimmenabgabe, ist leider eine Erfahrung, die wir nicht unbedingt alle machen. Aber dieses Dilemma muss man trotzdem so umschiffen, dass man sich und seinem Gegenüber in die Augen schauen kann. Ja, also man kann auch nicht gut schlafen als Politiker, wenn man sagt, ich mache den Leuten einen vor. Ja?
Okay, vielen Dank. Dann würde ich jetzt auch noch zum Abschluss weitergeben.
Ja, wir kürzen ein bisschen ab und springen jetzt schon mal zum Abschluss. Ich würde Sie bitten, eine knackige, kurze Antwort zu geben, damit wir einmal
das... Kommt auf die Frage.
Das kriegen wir bestimmt hin. Sie sind für 24 Stunden jetzt Bundeskanzler von Deutschland. Was wären denn jetzt drei Handlungen, die Sie direkt machen würden, egal in welche Richtung?
Ich würde meinem Kabinett in diesen 24 Stunden den Vorschlag machen, dass jedes Ressort, jeder Minister Gesetze auf den Tisch des Kabinetts legt, wo wir im Kabinett ein Gesetz machen, dass dieses Gesetz für 6 Monate, 12 Monate, 2 Jahre nicht zur Anwendung kommt. Und wir gucken, was für einen negativen Schaden es hat. Ich bin sicher, jeder Minister hätte eine Reihe von Gesetzen, die er auf den Tisch legt, wo er sagt, wenn es das nicht gäbe, würde die Welt in den nächsten 2 Jahren auch nicht gefährlicher, schlechter werden. Und dass wir einen solchen Prozess machen. Mit Entbürokratisierung kommen wir nicht voran, wenn wir diejenigen, die die Gesetze gemacht haben, beauftragen, zu prüfen, ob sie das gut gemacht haben. Die kommen weit überwiegend zum Ergebnis, dass sie das natürlich gut gemacht haben. Wir kommen nur dazu, wenn wir den Mut haben, Gesetze abzuschaffen. Und ich würde sagen, wir machen ein Gesetz, wir schaffen ein Gesetz ab, mit dem jeder Unternehmer, im Grunde jeder Bürger zu tun hat, dass ein Elektrogerät, wenn es in einem Gewerbebetrieb oder in einer Schule oder in einer Verwaltung Verwendung findet, jährlich auf elektrische Sicherheit überprüft werden muss. Die gleiche Kaffeemaschine, die Sie zu Hause in Ihrer Küche stehen haben, wenn Sie sie als Kaffeemaschine im Büro verwenden, wird die Berufsgenossenschaft einmal im Jahr einen vorbeischicken, der einen roten Bepper drauf macht, geprüft. Das würde ich sofort abschaffen. Ich würde es durch die Regel ersetzen, wenn es sich um ein Elektrogerät handelt, das in Deutschland und Europa, in der EU, legal in Umlauf gebracht ist und ein Prüfzeichen CE, geprüfte Sicherheit hat, Klammer auf, haben alle Produkte, außer die sie von Temo importieren. Kaufen Sie nichts von Temo, vergiften Sie sich nur. Ja? Aber jedes Produkt, das Sie beim Mediamarkt kaufen, jede Kaffeemaschine, die Sie beim Mediamarkt kaufen, hat dieses Zeichen. Und dann würde ich sagen, okay, und dann sage ich, sie darf verwendet werden, ohne geprüft zu werden, wenn sie jünger als 15 Jahre ist. Weil wenn was alt ist und gammelig, kann schon steigt das Risiko. Das ist aber auch keine Zumutung, ja, dass man eine Kaffeemaschine, die man im Büro benutzt, muss man also die hält keine 15 Jahre. Ja? Ja. Dieses Gesetz würde ich machen. Und ich wette Ihnen, am Abend 350.000 Anti-Posts, wie man so leichtsinnig sein kann, Verband der deutschen Elektrohandwerker, bla bla bla, ja? Berufsgenossenschaftler und so fort. Und trotzdem, wenn man es machen würde, würde nichts passieren. Das ist für mich ein greifbares Beispiel. Mein Apple-Stecker, mein Ladestecker steckte über Nacht im Büro in der Steckdose, weil ich ihn vergessen hatte. Am nächsten Morgen kam der Typ, ein roter Aufkleber drauf. Ich nehme den Stecker mit nach Hause, meine 4-jährige Tochter fängt an, diesen roten Punkt von diesem Stecker runterzupitteln. Da habe ich zu ihr gesagt, jetzt hast du gerade dem Steuerzahler 2 Euro gekostet. Weil wenn ich nächstes Jahr zufälligerweise wieder das Ding da drin stecken habe, dann kommt der Typ und klebt mir wieder in den Badger drauf. Die gleichen Stecker, von denen Sie alle 5 zu Hause in der Steckdose haben. Wenn er im Büro steht, muss er einmal im Jahr auf Sicherheit überprüft werden. Was ist das für ein völliger Schwachsinn?
Danke.
Jetzt könnte ich Ihnen erklären, wie es dazu kommt. Soll ich das noch machen?
Ja, gerne.
Das ist im Übrigen nicht recht, dass wir im Deutschen Bundestag beschließen. Im Deutschen Bundestag machen wir ein Gesetz, in dem drinsteht, dass über die Regeln des Arbeitsschutzes und der Arbeitsstättenverordnung die Berufsgenossenschaften, die Unfallversicherungen des Gewerbes entscheiden. Und die Unfallversicherungen sind selbstverwaltet. Da sitzen Arbeitnehmervertreter drin, Unternehmensvertreter drin und so weiter und so fort. Und dann sage ich dem Unternehmer, namentlich einer Stahlgeschäftsführerin eines Stahlunternehmens in Kronberg, wirken Sie doch mal auf Ihre Selbstverwaltung ein. Da ging es jetzt nicht um diese Steckdose, ja, sondern um etwas anderes. Denn das ist eine Regel der Berufsgenossenschaft. Und die können Sie als Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaft außer Kraft setzen. Ja, wenn Sie in dem entsprechenden Ausschuss andere Beschlüsse fassen. Was glauben Sie, was es für ein Aufwand war, überhaupt rauszukriegen, wer gerade jetzt für die nächsten 6 Jahre wieder in die Berufsgenossenschaft der Metallindustrie Bergisch Land hineingewählt worden ist? Das ist nämlich ein Berufsgenossenschaftszusammenschluss, da sind Bayern und Baden-Württemberger dabei. Und da sitzt für die Industrie ein Schreinermeister aus Bayern drin, seit 25 Jahren. Dass der nicht so genau weiß, was in einem Stahlunternehmen in Kronenberg wichtig ist, kann ich dem gar nicht vorwerfen. Das funktioniert einfach nicht, die Selbstverwaltung in dem Bereich. Die muss komplett neu organisiert werden. Oder wir als Gesetzgeber müssen sagen, wir machen die Verordnung über den Berufsschutz, den Arbeitsschutz selbst. Aber dann kommen wir in die mückigen Sümpfe. Dann sind wir von morgens bis abends nur noch damit beschäftigt, die Länge von Leitern und Höhe von Stufen und Gewicht von, keine Ahnung was, Wasserflaschen zu definieren. Deswegen machen es ja andere. Aber es funktioniert nicht.
Noch die letzte? Okay. Wir würden Ihnen jetzt noch einmal die Möglichkeit geben, sich an unsere Schülerschaft jetzt zu wenden. Und was würden oder wollen Sie den Schülern jetzt einfach als letzte Message mitgeben, so dass das kurz und knackig in den Köpfen der Schüler bleibt?
Ich wünsche Ihnen einen guten Schulabschluss, idealerweise das Abitur, nächstes Jahr im Sommer oder im Frühsommer. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie dann für sich den Mut haben, das auszuprobieren, von dem Sie glauben, dass es Sie vielleicht im Leben glücklich machen könnte, sich nicht übermäßig beeinflussen zu lassen von klugen und weniger klugen Ratschlägen anderen, sondern Ihren Weg zu gehen. Wenn Sie Leidenschaft für irgendwas im Leben entwickeln, dann haben Sie eine gute Chance, dass Sie dann auch gut und besser sind als andere und dass Sie sich damit durchsetzen und dass Sie dann Ihr Auskommen haben, um Ihr Leben so zu gestalten, wie Sie es wollen und Ihre Familie zu gründen und mit der Familie glücklich zu leben. Ohne Enthusiasmus, ohne dass das Herz mit dabei ist, werden Sie weder ein gutes Abitur schreiben, noch werden Sie ein gutes Studium oder eine gute Berufsausbildung abschließen, noch werden Sie hinterher in einem Unternehmen erfolgreich sein oder in der Verwaltung oder sogar als Unternehmer erfolgreich sein.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich glaube, wir machen nicht aus Pause, beenden wir offiziell.